ARD Sounds.
Es gibt ja so Songs, die sind irgendwann einfach größer als die ganze Band. Größer als die Szene, größer als der Moment, aus dem sie kommen.
Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Wir sind die Coolsten, wenn die Süßen.
Und bei Massive Töne ist das ganz klar. Cruisen.
Ja, aber genau solche Hits, die können schnell zum Problem werden, weil die Hip-Hop-Szene natürlich sofort von Kommerz spricht, von Mainstream oder vielleicht sogar vom bösesten aller Wörter dafür. Sellout. Mit Samy Deluxe sprechen wir natürlich auch noch über genau dieses Problem. Wir erfahren, wie er Cruisen damals wahrgenommen hat und wir haben in dieser Folge noch sehr viel mehr im Gepäck.
Mutterstadt, der Motorstadt am Neckar, Mecca für Rapper.
Mutterstadt 0711, Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart.
Das ist für die Heads, die Raps aus 0711 lieben.
Wie sieht's aus? Wollt ihr mehr?
Ein ARD-Podcast, produziert von SWR3.
Fühlt den Pulsschlag, wir haben Geburtstag, Stuttgart-Urknall.
Ihr hört Folge 4 und die trägt den schönen Titel Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen. Hi, ich bin Felix.
Hi, mein Name ist Sandy. Ja, 2002, Cruisen, also der größte Hit von Massive Töne.
Ja, ein Song, den bis heute Menschen kennen, die mit Stuttgarter Hip-Hop sonst vielleicht so gar nichts zu tun haben. Und genau deshalb ist dieser Song ja so spannend, ne? Weil Cruisen für Massive Töne eben beides ist, der größte kommerzielle Moment ihrer Karriere und für manche Hip-Hop-Heads eben aber auch damals ein Riesenproblem.
Das war Anfang der 2000er. Stuttgart ist da immer noch sehr groß. Vielleicht nicht mehr ganz so groß wie 1999, als eben diese 4 Rap-Alben aus Stuttgart gleichzeitig weit vorne in den Charts waren. Darüber haben wir ja schon ausführlich in diesem Podcast gesprochen. Aber ich würde sagen, Stuttgart ist immer noch dick genug im Game.
Und Massive Töne sind längst nicht mehr nur die Kopfnicker aus der Szene. Ihre Videos laufen auf Viva und MTV. Sie spielen große Festivals und werden mittlerweile auch von Menschen erkannt, die vorher nie Deutschrap gehört haben. Und dann kommt noch dieser Song.
Cruisen, ja, das ist schon so der Song, der irgendwie alles nochmal viel größer gemacht hat.
Ja, aber nicht alle finden Cruisen geil.
Das finde ich ganz fürchterlich. Das ist die da der massiven Töne, finde ich.
Das ist schon immer noch mein Lieblingszitat von allen Interviews, die wir für diesen Podcast gesammelt haben.
Ja, meins auch.
Smudo von den Fantastischen Vier sagt, Cruisen ist fürchterlich und vergleicht es dann mit der eigenen erfolgreichsten Nummer mit Dida. Das ist schon so mein Humor, ja.
Also Dida, ausgerechnet der Hit, ne, der für die Fantas selbst jahrelang so eine Art Fluch und Segen gleichzeitig war, ist ja auch genau so. Ne? Allerdings wollten die Fantastischen Vier schon gezielten Hit schreiben. Ne? Das haben sie sich vorgenommen bei Dida. Ob das bei Cruisen auch so war, das klären wir noch.
Ja, aber man muss ja auch ehrlich sagen, Smudo war ja auch nicht der Einzige, der Cruisen jetzt nicht ganz so geil fand.
Nee.
Pumpe Cruisen von Massive Töne jeden Tag.
Kool Savas hat Cruisen später zwar sogar im Song 4 Uhr nachts mit Sido und Haftbefehl erwähnt.
Aber jetzt nicht, weil er den Song irgendwie so geil fand, sondern weil er das einfach so eine lustige random Zeile fand, wenn es ums Autofahren geht, am Schluss zu sagen, ich pump Cruisen jeden Tag.
Ja, weil gefeiert hat er die Nummer damals eher nicht so.
Ja, also Cruisen fanden wir jetzt damals alle, als aus einer Berliner Sicht spreche ich jetzt immer nur, fanden wir jetzt nicht so geil, ne? Aber man war ja eh immer dem kommerziellen Erfolg gegenüber sehr skeptisch. Weil wir natürlich so, wir waren Underground und Subkultur und für uns war das irgendwie immer, das muss schon irgendwie einen Street-Appeal haben gewissermaßen und das muss schon auch rough sein und so weiter. Und alles, was dann kam, ob es jetzt ein Tomek war, ob es Massive waren oder halt die ganzen lustigen Sachen, also diese Hits so, das war dann nicht immer so super geil für einen, dass man, also wir haben es jetzt nicht zu Tode gefeiert, ne? Und natürlich, man wird älter und rückblickend bewertet man die Sachen auch anders und sagt sich, ey, wir machen alle Musik und wir machen alle die Musik, die wir fühlen und die Freiheit muss man einem auch geben irgendwie.
Ja, wenn man jung ist, dann ist man da meistens kompromissloser, ne? Heute sieht Savas das wesentlich entspannter mit seinen Anfang 50 mittlerweile. So wirkt er gar nicht, finde ich.
Ja, wenn man ihn live auf der Bühne sieht, sowieso nicht. Wenn man sich mit ihm unterhält, auch nicht.
Nee,
wir waren
null in
Berlin bei ihm zu Hause und da durften wir ja auch von seiner Cola Savage trinken.
Ja, Props für das Wortspiel auf jeden Fall. Da hätte man früher drauf kommen können, oder? Cola Savage.
Hat sich ein großer Cola-Hersteller einfallen lassen und wir haben seine letzte Flasche bekommen. Da war er ganz stolz drauf. Dankeschön dafür nochmal, lieber Savage. Und da hat er gesagt, die hat er zu seinem 51. Geburtstag bekommen. Also die Zahl stimmt auf jeden Fall.
Bei Samy Deluxe gab es auch Cola.
Cola Zero war allerdings. hat uns ja in seiner Kunstwerkstatt bei Hamburg empfangen. Richtig geil mit so einem eigenen Train im Garten. Hat natürlich so einen kompletten, voll gesprayten Whole Train draus gemacht. Er wohnt da ja auch. Und allein dieser Raum, in dem wir das Interview aufgezeichnet haben, der sah schon richtig geil aus. Könnt ihr euch nochmal anschauen in der ARD-Doku. Gibt es ja auch als Fernsehdoku. 0711 Hip-Hop Made in Stuttgart. Auch da geht es ja um 30 Jahre 0711.
Ja, Sammy war gut drauf und wir haben mit ihm auch über die Massiven gesprochen natürlich. Und er meinte, geile Stimmen, die hatten immer geile Reime außerdem und geile Beats, also richtig gutes Handwerk. Und das von einem Sammy Deluxe ist schon nicht schlecht, aber Cruisen hat er halt nicht so gefeiert.
Ja, und vor allem hat er gesagt, dass die Massiven halt eben selbst schuld waren, dass Cruisen so zum Image- und Credibility-Problem wurde. Wobei eigentlich hat er ja sogar gesagt, das war gar kein richtiges Problem.
Das Problem hatte es geil, als wenn das irgendwie von irgendwo anders kam, weißt du? So wie das Problem hatte, dass Leute über sie gesagt haben, das und das, und das ist ein Problem. Wenn man wacke Songs macht, so, dann muss man auch damit rechnen, dass, weißt du, Leute irgendwas sagen, auf jeden Fall.
Das ist auch eine brutale Aussage.
Ja, und sehr direkt, ne? Wenn man wacke Songs macht, dann muss man auch damit rechnen, dass die Leute irgendwas sagen.
Ja, aber Sammy, der meint das ja nicht einfach nur böse, der kennt das Dilemma ja selbst. Der weiß, was passiert, wenn man aus dem Underground kommt und eben plötzlich merkt, Moment mal, da können ja auch Hits entstehen.
Ich weiß ja selber wirklich aus verschiedenen Epochen meiner Karriere, dass man, wenn man einmal auf diesem Level ist, dass es so, weißt du, diese Floodgate open ist zum Mainstream, aber wie eigentlich aus dem Untergrund kam und dass der erste initiale Schub dann einfach so da rausgeht und irgendwann kommt man aber so, ja, aber ich bin ja jetzt da, ich bin ja der Typ, der schon ein Echo gewonnen hat. Natürlich will ich auch wieder ein Echo gewinnen. Ich bin der Typ, der schon, weißt du, ab dem ersten Album immer nur Top 5 eingestiegen ist. So. Natürlich will ich das auch wieder. So, aber ich weiß auch eben, was das, wozu es eben teilweise geführt hat.
Wie das so oft ist im Leben, ne? Man will halt immer irgendwie mehr und wenn man dann endlich erfolgreich ist, kann ich mir schon vorstellen, dass man das auch bleiben möchte, ist klar. Und dann macht man vielleicht auch mal Songs, die man später bereut.
Und bei mir waren es zum Glück nie, die so berühmt geworden sind quasi, weißt du? Ich habe auch so wacke Single-Versuche gemacht, aber es sind nie die groß geworden sind. Deshalb sind sie auch nicht mit so einem Beigeschmack hängen geblieben sozusagen. Das ist eben ein Fluch und Segen, ne? So ein Hit zu haben, der kein richtig cooler Hit ist. Ne? So, ich bin immer froh, so, dass ich sagen kann, so, ja, mein großer Hit ist eben Weck mich auf, weißt du?
Weck mich bitte auf aus diesem Albtraum, Menschen sehen vor lauter
einer so der schlausten Texte aus dieser ganzen Ära von Rap wahrscheinlich und irgendwie immer noch relevant. Und dein größter Hit ist eben Cruisen, weißt du? Und die haben aber richtig geile Songs, aber trotzdem wird es natürlich einfach überschattet von diesem, so ja, und dann sind die irgendwann Bubblegum geworden, ne?
Was ja eigentlich echt fies ist, die hatten vorher so viele Songs, die in der Szene so richtig als hart und clever und auch so technisch gut gemacht und wichtig galten, ne? So Kopfnicker und Mutterstadt, Nichtsnutz, was gab's noch, Unterschied, Überfall und eigentlich ja sogar Chartbreaker.
Was Glück, einmal Star und zurück. Sie hat ihre Sachen gepackt, denn sie hat eins satt. Kleinstadt, ab in die Große, wo was los ist. Sie singt und will nach oben. Bis es soweit ist, verkauft sie bei H&M Hosen. Lernt neue Leute kennen, neue Moden. Da erzählen Kollegen, dass Produzenten in der Stadt sind. Für'n Casting, so ein krasses Ding, das Cash und Spaß bringt. Und sie kommen in Massen, gaffen aber nicht anfassen. Die Mädchen hassen sich und lachen, machen sich zum Affen. Darf ich dich was fragen? Träumst du an manchen Tagen von großen Shows, ausverkauftem Haus und tosendem Applaus? Pass auf, ich bring dich groß raus. Und sie heult und freut sich, ja, du bist mein Gesicht 99.
War ja selbst in den Charts, obwohl es genau diese Charts kritisiert hat. Das ist eigentlich auch echt genial, ne?
Voll, und wir haben es gehört. Sammy Deluxe freut sich sehr darüber, dass Weck mich auf sein größter Hit ist und kein wacker Single-Versuch, wie er sagt, ne? Damit meint er übrigens diesen Song hier, fand ich auch nie so doll.
Ja, das hier. Song über Liebe.
Also dieser eine Song, das war von meinem ersten Album, das war die zweite Single zwischen Zurück und Weck mich auf, International Love hieß das. Das wäre so ein Ding gewesen, wenn das groß geworden wäre und das jetzt mein größter Hit gewesen wäre, wäre jetzt so ein bisschen so, okay, cringe, muss nicht sein.
Ich hab dich nur einmal angemacht, du hast mich um meinen Verstand gebracht.
Das Geile ist ja, das war sogar das teuerste Musikvideo seiner Karriere.
Ärgerlich, wenn dein größter Song, ne, einer deiner realsten ist wie bei Sammy Deluxe, dann bist du safe. Aber wenn dein größter Song einer deiner poppigsten ist, dann hast du ein Problem.
Ja, oder zumindest hatten viele Rapper damals das Gefühl, dass es ein Problem ist. Auch der Umgang mit den Medien, da hatten wir es ja schon in Folge 3 davon. Ja, aber genau hier wird es halt eben auch interessant, ne? Weil wenn man die Entstehungsgeschichte hört, dann merkt man einfach, das war nicht so ein kalkulierter Pop-Move, wie man es eigentlich denken könnte, sondern es war erstmal ein Song, der wirklich dann auch beim Fahren entstanden ist.
Ju und ich haben ein Auto gemietet und sind einfach Richtung Süden gefahren, aus Stuttgart losgefahren. Ich weiß noch genau, ich weiß die Strecke noch ziemlich genau. Wir sind erst Richtung Straßburg gefahren, also Karlsruhe, Straßburg, und dann sind wir rüber in die Vogesen, also im Elsass, in die Berge gefahren. Und wir wollen Richtung Süden, aber wir wollen relativ schnell nach Frankreich, weil wir wollen anderen Input haben. Wir wollen anderes essen, anderes trinken, aber eigentlich wollen wir hauptsächlich fahren. Weil beim Autofahren kann man geil in so einem Tunnel sein. Oder jeder, der Auto fährt, weiß, dass man im Auto sehr gut Musik hören kann und irgendwie in so einer Art Tunnel irgendwie ist. Und da kann man vor allem, wenn man so zwei Charaktere, beziehungsweise auch Streithähne oder altes Ehepaar, wie Ju und ich das waren, steigt man nicht, auch bei der kleinsten Meinungsverschiedenheit, steigt man einfach nicht aus bei 100 auf der Autobahn. Das heißt, man muss auch irgendwie miteinander auskommen zwangsweise und dann sich immer wieder einnorden und allein sein. Und das haben wir gemacht. Dann haben wir ganz viel Texte geschrieben. Immer einer ist gefahren, der andere hat geschrieben und dann wieder im Wechsel. Und man hat so Rhymes probiert und dann wechselt man, wenn einer müde wird und der andere schreibt weiter. Und wir hören Beats, hören Tracks, hören neue Musik, die rauskommt, und schreiben und machen und tun. Und das wollten wir eine Woche oder zwei am Stück tun. Jeden Tag fahren, fahren, fahren. Nachts, wenn wir müde sind, in irgendeinem Motel pennen, nächsten Tag fahren, fahren, fahren.
Die erste Nummer, die aber dabei rauskam, das war noch gar nicht Cruisen, sondern dieser Track hier.
Hey yo, Baby, pack deine Sachen. Wir fahren zum Flughafen, weil ich gebucht habe, damit wir endlich durchstarten. Keine Panik, glaub mir, es lohnt sich. Ich zeig dir die ganze Welt, nur den Mond nicht. Ist kein Geheimnis, nun reisen wir rum, wir beide zum Eiffelturm. Meine Freundinnen beneiden dich rum, ich kauf dir feine Kleidung, den hübschen Schnitt aus den schicksten Boutiquen im Modeparadies. Tür aus Paris. Wir feiern Partys auf Ibiza, Pascha, Space, Amnesia, danach zu Finca. Wir schauen tief in die Gläser, stehen auf der Veranda, heben Champagner, wir kleben aneinander.
Und im Zuge dessen ist Traumreise entstanden und Cruisen und noch ein paar andere Songs. Und Cruisen, lustigerweise, haben wir relativ schnell geschrieben, weil es hat gut geflowt und es war ein Song, es war irgendwie so ein Vibe und wir haben das irgendwie tatsächlich beim Autofahren geschrieben. Wie gesagt, wir hatten einen Mietwagen, wir haben zu der Zeit gar kein eigenes Auto besessen.
Ja, ist schon sehr geil, ne? Ein Song übers Autofahren, geschrieben im Mietwagen.
Eine Autohymne von Leuten, die selbst gar kein Auto haben. Das ist eigentlich schon wieder sehr underground, finde ich.
Interessant ist auch, wie eigentlich die Musik zu Cruisen entstanden ist. Ursprünglich sollte der Song nämlich einen anderen Beat haben, hat uns Schuh erzählt.
Ich war im Studio, oben am Theaterhaus, unter der Woche, und Chovy war im Büro, 0711 Büro im Schrari, die haben Business gemacht und ich habe Sound gemacht. und ich habe tatsächlich Born to Roll von Master Ace, habe ich den Beat nachprogrammiert. Ich wollte den Beat nachprogrammieren und dann habe ich einen Beat gehabt und dann irgendwann mal komme ich auf, ey, wir sind die Cruisen, wenn wir cruisen. Und ich so, wow, und fühl irgendwas. Und ich rufe Chovy an. Ich so, ey, Diggi, Alter, hör dir das an. Und er so, okay, ich bin noch hier im Büro. Und ich so, ey, Alter, komm direkt hierher. Danach lag er auf dem Heimweg. Und dann kam der und dann spiele ich ihm das so vor. Ey, hier, so cruisen, cruisen. Und der so, wow, krass, okay. Und dann haben wir die Hook draufgeschrieben, glaube ich, noch auf den alten Beat. Und zu der Zeit haben wir aber schon mit Yvonne von Double Pakt, der Produzent, oder DJ und Produzent, war auch schon bei Kopfnicker, glaube ich, schon zu der Zeit auf dem Label Kopfnicker Records. Und wir hatten Beats rumliegen und Chovy hat den Beat dann ausgepackt und kam, ey, lass mal das auf dem Beat hier probieren. Und ich war ja so, ey, Alter, jetzt mein Beat, Alter, spinnst du oder was? So mehr oder minder, und dann haben wir es auf den Beat gemacht und es war tatsächlich fetter. Also muss ich sagen, Respekt an Yvonne. Der Beat war fetter als meiner zu der Zeit. Ja, Mann, und dann so ist der Song entstanden tatsächlich.
Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen.
Wobei ich's auf Master Ace Born to Roll eigentlich auch echt fett gefunden hätte.
Ja, voll. Ein Song, der thematisch ja in eine ähnliche Richtung geht wie Cruisen. Und das war auch immer so ein Argument von den Massiven, ne? Wir sind eigentlich kredibiler, als ihr denkt.
Ihr Underground-Typen, wieso rappt ihr über Cruisen? Wieso rappt ihr übers Autofahren? Und ich sag, Alter, hast du schon mal Master Ace Born to Roll gehört? Ja, finde ich cool. Ah, oh, echt? Ah, scheiße. Mist. Hm, wo ist jetzt die Argumentation, wenn du Master Ace Born to Roll hörst und 1000 LA-Songs oder New York-Songs, die ums Autofahren gehen, cool findest, aber Cruisen nicht cool findest, weil wir übers Autofahren rappen, ist es halt nicht logisch.
Ja, 1-0 für Shobby, muss man sagen, ne? Auf Englisch, da feiern wir irgendwie dann doch jeden Song und hören da gar nicht so genau hin, was uns da erzählt wird. Aber wenn es auf Deutsch dann ist, dann muss es halt eben immer super real sein. Das finde ich schon verrückt.
Total. Und Shobby holt noch einen Vergleich raus, den Eminem-Vergleich. Put the real Slim Shady, please stand up.
Kindermelodie, den Song kannst du ja easy zerfetzen, aber niemand wird behaupten so, oh, jetzt kann ich kein Eminem mehr hören, aber es ist der Parade-Pop-Song. Real Slim Shady, please stand up. Also mehr Kindermelodie, Pop und super simpler Chorus geht nicht. Aber warum ich das gerne als Beispiel nehme, weil in Deutschland ist man gerne, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, bin genauso, ist man super, super, super streng. Und es fällt einem manchmal saumäßig schwer zu abstrahieren.
Ja, und das macht die Diskussion noch größer. Es geht nicht nur um Cruisen, es geht darum, wie streng man deutschen Rap damals generell bewertet hat.
Und es geht eben auch darum, wie wenig Pop man einem Rapper am Ende dann doch zugesteht. Obwohl man bei so amerikanischen Songs irgendwie diese Pop-Hooks und Kinderreime und Autothemen und das Ganze schon extrem gefeiert hat, ne?
Shu sieht es heute entspannter, aber er weiß noch genau, dass es diese Reaktion damals gab.
Ja, nee, also im Nachhinein kriegt man das dann mit, dass Leute uns dann gehatet haben oder einfach nicht mehr hören wollten, weil die halt mit dem Song Cruisen jetzt nicht mehr anfangen konnten, weil das für die vielleicht zu Mainstream war, zu Pop oder einfach nicht mehr real, weil es nicht mehr Hip-Hop ist, weil es nicht mehr um keine Ahnung was geht. Ist mir auch heute noch zu blöd, dann irgendwie noch zu erklären, warum wir das damals so gemacht haben. Das war halt einfach so damals, das haben wir damals so gelebt.
Und das ist vielleicht der Kern. Für Massive Töne war Cruisen real, sagen sie. Teile der Szene fanden es zu poppig, aber viele andere Menschen finden es einfach nur geil und sagen, dazu feiere ich gern, dazu habe ich Spaß. Für sie ist es einfach ein geiler Hit und es ist halt auch ein Song, den jeder kennt. Ne? Meine Freundin hat nichts mit Hip-Hop am Hut, so gar nichts, aber Traumreise und Cruisen kennt sie auch.
Ich würde sogar fast behaupten, dass meine Mutter die Songs kennt. Was ich damit sagen will, man kennt es halt heute noch und Ju von Massive Töne sieht es genauso.
Cruisen ist halt mittlerweile ein Song geworden, der halt generationsübergreifend ist. Ist krass. Also heute kennen eigentlich noch die Kinder von irgendwelchen oder vielleicht nicht mehr die Kids kennen es nicht mehr so, aber ich bin immer noch verwundert, wenn auf einmal ein 18-Jähriger vor mir steht und der den Song immer noch kennt.
Generationsübergreifend, ne? Das muss man erstmal schaffen.
Ja, aber der Erfolg nach außen erzählt eben leider nur die halbe Geschichte. Denn während Cruisen groß wird und die Jungs so erfolgreich sind wie nie, ist Massive Töne selbst schon längst nicht mehr die Band, die sie mal war. Wasi ist nämlich beim MT3-Album mit den Hits Cruisen und Traumreise schon nicht mehr Teil der Band.
Hey, meine Damen und Herren, es rocken zufällig heute Dänemark, Tom Miller und Wasi.
Licky, licky, licious. Soll ich erst ein dickes Stück nehmen zur Stadt, Mann? Füg noch ne Bemerkung an. Da hängt viel als du kann. Baust dir ein, das merkst du dann. Ich nehm's ernst, doch jetzt mehr zum Fun. Die Party steppt zu Gang. Es war schwer zu sagen. Die Leute wollen mehr zu Gaben, mehr zu Gaben, mehr zu Gaben.
Wir haben bei unseren Gesprächen gemerkt, dass die Trennung von Wasi schon ein sehr heißes, aber vor allem emotionales Thema war.
Auf jeden Fall. Wasi und DJ Fünfter Ton, also der Band-DJ der Massiven, die kannten sich ja schon von der Realschule in Feuerbach, auch wenn DJ Fünfter Ton ja eigentlich Botnanger ist, das muss ich als Feuerbacher jetzt mal klarstellen hier. Aber zumindest erinnerte er sich noch sehr, sehr gut an die Zeit der Trennung.
Also, da will man ja keine alten Kamellen aufwärmen, ehrlich gesagt, aber das war einfach... Wenn man in so einer Band irgendwie ist, das ist wie bei den Musketieren, ja, einer für alle, alle für einen. Aber wenn einer für einen immer nur spielt und nicht für alle, dann können alle auch nicht für einen sein, ja. Und da geht die Gleichung nicht auf. Ja? Und ich habe das damals schon erlebt, dass ich habe mit Wasi schon gebreakdanced, ich habe aber schon gegen ihn getanzt in der Crew, ja? Und weiß nicht, er hat schon immer so ein bisschen auch sein Steckenpferd und seine Solopfade gesucht. Das sieht man beim Tomila-Album, gibt es einen Track featuring Wasi, oder bei Freundeskreis gibt es auch, wenn der Vorhang fällt, ist nicht featuring Massive Töne, es ist featuring Masi. Ja?
Es ist in meinen Texten nachzulesen. Ich frage mich, wie lange man braucht, um sich aus der Namenlosigkeit zu lösen, sich und sein Wesen zu offenbaren. Wo bleibt die Antwort auf die Frage, die noch offen war? Allein dieser Umstand nimmt uns schon die Illusion. Man sehnt sich nach Ruhm, Sensation, will Fusion. Tut um die Gunst des Konsumkinds, der keinen Stumpfsinn, bevor du Keep It Real in den Mund nimmst.
Gegen Ende 99 kommt es dann endgültig zu dieser Trennung. Die Band hat sich gestritten und am Ende hieß es, war sie gegen den Rest der Band. Und deshalb musste er gehen.
Was natürlich schon hart ist, ist so ein bisschen wie in einer Beziehung. Ja? Wenn du da verlassen wirst, dann bleibt dir halt auch keine andere Wahl, als zu gehen. Strachi war als Manager der Massiven natürlich ganz nah dran.
Sowas ist natürlich immer schwer, ja. Und die Analogie zu einer Beziehung, zu einer Liebesbeziehung ist ja dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann ist es natürlich immer, wenn du verlassen wirst von deinem Partner oder Partnerin, dann ist es natürlich immer schwieriger als umgekehrt. Aber ja, also ich denk mal, dass es für ihn schon sehr hart war. Aber ja, es war halt einfach, es war damals die Entscheidung der Band, dass es einfach nur diese eine Entscheidung geben kann, sonst gibt es einfach die Massiven nicht mehr.
Das ist schon hart, was Strachi sagt, ne? Und halt auch sehr deutlich, sonst hätte es die Band nicht mehr gegeben. Auch Ju hat sehr offen mit uns über die Trennung von Vasi gesprochen und auch für ihn war es keine leichte Zeit.
Was soll ich sagen? Ja, schwierig, ohne ihn jetzt in ein schlechtes Licht rücken zu wollen, weil ich mag Vasi, aber schwieriger Mensch. Sehr großes Ego. Ich könnte jetzt Storys auspacken, die aber hier muss auch keiner wissen. Das ist, glaube ich, einfach auch privat, so was er durchlebt hat in seinem Leben. Aber ich habe Sachen mitbekommen und ich glaube, das hat ihn auch deswegen dementsprechend auch so geprägt, so wie er ist. Und bis heute höre ich noch, dass Leute Schwierigkeiten haben, mit ihm irgendwie umzugehen. Von Leuten, die früher uns geblamed haben, dass wir uns von ihm getrennt haben.
Das war damals halt eben schon echt ein Riesenthema, ne? Vasi, der galt immer schon als sehr, sehr großes Talent in der Band und plötzlich dann rausgeschmissen. Und da gab es dann schon genug Leute, die gesagt haben, ja, ey, Massive Töne, wie können die das machen? Die haben die richtig, ja, geblamed, wie es Ju gesagt hat, kritisiert also. Wie kann man den rausschmeißen? Der arme Vasi, was für ein Verlust, ne? Aber es hat halt eben damals einfach schon wohl richtig heftige Themen gegeben.
Es ist einfach schwierig, mit Vasi zu arbeiten. Es sind Sachen passiert, wo wir einfach... Es ging einfach nicht mehr und wir gesagt haben, okay, entweder wir hören komplett auf oder wir schmeißen ihn raus. Wir waren damals im Kaunertal, Opening, ne? Und das war ein Festival, da haben wir gespielt und am nächsten Tag beim Frühstück haben wir fast die ganze Nacht nicht durchschlafen können, weil wir selber irgendwie nicht wussten, was wir jetzt machen, ob wir uns jetzt von Vasi trennen und komplett mit der Band aufhören, ob wir ohne ihn dann weitermachen. Und haben ihm dann quasi am Frühstückstisch am nächsten Tag im Hotel eben die traurige Nachricht mitteilen müssen, dass wir uns von ihm trennen und dass es so einfach nicht weitergeht und wir uns entschieden haben, dann ohne ihn weiterzumachen. Und auf dem Rückweg sind wir dann getrennt zurück nach Stuttgart gefahren und ich weiß nicht, wie er da drauf gekommen ist, aber am nächsten Tag kam dann eben eine Pressemitteilung von ihm, ging raus, von wegen, er hätte sich von Massive Töne getrennt. Und weil wir waren erstmal geschockt, weil wir bis dato, glaube ich, noch nie eine Pressemitteilung in der Form überhaupt schon mal rausgehauen hatten, so, oder, und wussten erstmal gar nicht, wie wir darauf reagieren sollten. Und dann haben wir halt selber irgendwann mal zwei Tage später auch nochmal gut überlegt und haben natürlich das klarstellen wollen und eben wurde auch klargestellt. Für den einen oder anderen Fan war das wahrscheinlich konfus und vielleicht hat der ein oder andere dann vielleicht irgendwie mehr sich für die eine Partei entschieden oder für die andere, weiß ich nicht. Aber wie dem auch sei, das war einfach eine ganz, ganz komische Situation. Also wir wussten gar nicht so, hä, echt jetzt krass, what the fuck. Ja, das war schwierig für alle am Ende des Tages. Auch für uns, weil wir wussten jetzt nicht, okay, wie werden die Leute das da draußen überhaupt aufnehmen? Und genau so kam es. Leute, viele kamen nicht drauf klar. Viele, vor allem dann danach kam auch noch dann der größte Erfolg, Cruisen und MT3 und dies, das. Dann dachte mir, ah, jetzt war ich nicht dabei, jetzt machen die so einen Sound. Stimmt alles nicht. Das ist alles nicht so können sich die Leute zusammenreimen, wie sie wollen. Ich weiß, wie es war. Ich weiß, was passiert ist. Und deswegen, ich kann hier und da ein paar Sachen erzählen. Aber wie gesagt, ich will hier niemandem nahe treten. Und das ist mir auch wichtig. Und mittlerweile habe ich auch schon meinen Frieden mit Vasi geschlossen. Habt lang gebraucht.
Jetzt haben wir viel über Vasi gesprochen. Wir wollten natürlich aber auch mit Vasi über alles sprechen, ihm die Chance geben, seine Sicht der Dinge zu erzählen. Unter anderem übrigens auch, weil Vasi für die frühen massiven Töne ja künstlerisch auch extrem wichtig war. Und das können wir jetzt auch nicht so richtig besprechen.
Ja, man hat uns vorher schon gesagt, dass das wahrscheinlich sehr schwierig werden wird, mit ihm zu sprechen. Aber wir haben es natürlich trotzdem versucht. Auf unsere Mail hat er gar nicht reagiert. Und ich habe ihn ja dann telefonisch noch erreicht und habe ihm erklärt, worum es geht, habe mich nochmal vorgestellt und da hat er einfach sofort aufgelegt, was ich schon sehr schade fand, weil wir uns eigentlich von früher noch kannten. Und ich meine, wir hatten damals auch eigentlich immer ganz gute Gespräche miteinander.
Ja, wie du schon gesagt hast, das ist einfach sehr schade, denn damit bleibt seine Perspektive auf die ganze Geschichte in dieser Folge leider offen.
Am Ende war es die Entscheidung der Band, aber ich habe sie zu 100% mitgetragen. Ja. Auch für mich war es einfach mega belastend, so zu arbeiten, und hat mich einfach richtig Energie gekostet. Und es war eine harte Entscheidung und hat auch mir wehgetan, klar. Aber am Ende war sie halt leider einfach alternativlos.
Ja, ist als Manager der Band natürlich echt eine saublöde Situation für Strachi. Die Band streitet sich und er muss halt irgendwie vermitteln, sieht aber halt eben selbst, dass es gar nicht mehr geht.
Wenn man Solokünstler ist, dann kann man sich ja verhalten, wie man möchte, aber wenn man halt in einer Band ist, dann muss man halt teamfähig sein, und da haben sie einfach nicht so harmonisiert, sage ich jetzt mal.
Super schade, weil sonst ist ja eigentlich so viel Gutes passiert in der Zeit, als Vasi noch an Bord war. Das erfolgreiche Album Überfall zum Beispiel, darüber haben wir ja in der ersten Folge schon gesprochen, da war Vasi noch dabei, ein Jahr später beim Hip-Hop Open in Stuttgart schon nicht mehr. Ums Hip-Hop Open geht's aber jetzt, denn genug Negatives, oder?
Ja, das ist eine gute Idee. Themenwechsel, ne? Weil während bei den Massiven eben intern diese Brüche entstehen, wird Stuttgart nach außen durchs Hip-Hop Open halt schon immer größer.
Fast nebenan am Stuttgarter Pragsattel kommen seit dem Morgen mehr als 13.000 Hip-Hop-Fans auf ihre Kosten. Die Hip-Hop Open, das größte deutsche Festival dieser Art, findet dieses Jahr zum ersten Mal in Stuttgart statt. Vertreten ist alles, was in der Szene Rang und Namen hat. Nachwuchsbands wie Deine Quelle und Breite Seite sorgten am Vormittag trotz nasskalten Wetters für gute Stimmung. Noch bis 23 Uhr treten Branchengrößen wie Freundeskreis und Massive Töne, aber auch Breakdancer und DJs auf.
Ja, das klingt schon richtig schön nach Retro-Fernsehen. Ist vom 15. Juli 2000 und genauso klingt es, wenn die Landesschau im SWR-Fernsehen versucht, ein Hip-Hop-Festival zu erklären. Ist schon gut.
Yeah, okay, alle Hände gehen hoch.
Am Platz.
Alle hoch!
Ja.
Yo!
Ja.
Das ist der Überfall, Junge! Hello. Das ist der Überfall, Junge!
Das erste Hip-Hop Open in Stuttgart im Sommer 2000 klingt noch fast wie so ein exotischer Traum im Veranstaltungskalender, dieses Hip-Hop Open. An der Stelle können wir gleich mal klarstellen, es heißt das Hip-Hop Open und nicht die Hip-Hop Open.
Hat aber fast jeder falsch gesagt damals. Aber immer aus eigentlich. Diesem ersten Hip-Hop Open wird in den nächsten Jahren schon eins der wichtigsten Rap-Festivals in Deutschland, würde ich sagen.
Ey, Stuttgart, ich hab mal eine Frage. Wo sind die Hip-Hop-Fans?
Put your hand up.
Wo geht die Party ab? Wo geht die Party ab? Ist das alles? Wo geht die Party ab?
Beim Hip-Hop Open ist klar, das erste 2000 am Pragsattel, dann 2001 Waldau, ab 2002 Reitstadion am Cannstatter Wasen. Und es ist nicht einfach irgendein Festival, es ist für die Zeit schon ein Statement.
Ja, und es war eben auch einfach das nächste Kapitel dieser Stuttgarter Machergeschichte. Ja, erst waren die Jams da, dann der 0711 Club, dann diese ganzen Booking-Geschichten, die Labelstrukturen. Hey, und dann jetzt eben noch ein eigenes Festival. Und das war
mitten in Stuttgart, ja.
Ja, und das war für uns alle schon echt ein Pflichttermin all die Jahre.
Für mich auch. Ab 2001 war ich dabei, habe ich 2000 verpasst. Das habe ich, glaube ich, noch.
Das erste.
Ja, das habe ich verpasst, genau. Ich habe es mir im Fernsehen dann angeschaut, da hatte ich gerade beim Radio angefangen und da war das Line-Up auch noch komplett deutsch geprägt. Da gab es noch keine Ami-Acts als Headliner.
Ja, aber man war dann schon sehr stolz, als sie dann am Ende wirklich nach Stuttgart gekommen sind und man hat sie bekommen. Sie waren auf der Bühne, sind dann aufgetreten, manchmal mit ein bisschen Verspätung, da kommen wir gleich dazu. Und es waren halt eben fette Namen mit dabei. Snoop Dogg, RZA und sein Wu-Tang Clan, Cypress Hill, LL Cool J. Also das war schon alles sehr fett.
Aber bevor wir zu den Weltstars kommen, beschäftigen wir uns erstmal mit Massive Töne.
Yeah! Nicht schlecht. Okay, wie sieht's aus? Oh! Okay, Party, Leute.
Massive Töne. Yeah, yeah. Hip-Hop-Open 2003. Oh, ich verliebte mich als Hip-Hop-Kopf, als in den Pop.
Direkt nach ihrem Auftritt beim Hip-Hop-Open 2003 hat ein sehr junges Talent, sag ich mal, Massive Töne damals interviewt und hat direkt am Anfang die wirklich journalistisch ganz relevanten Fragen gestellt. Wir hören mal rein.
Massive Töne hier bei mir auf den Hip-Hop Open 2003 in Stuttgart im Reitstadion Bad Cannstatt. Alles da bei euch Jungs?
Ja, ich wurde hier gerade verwirrt hier von den Saiyan-Leuten, die auch eine sehr coole Show abgeliefert haben. Natürlich waren unsere besser, ja, aber auf jeden Fall alles klar. War super fett, super Show und Leute hatten Spaß und wir natürlich auch. Von daher, besser geht's ja nicht.
Was soll ich sagen? Ju hat eigentlich schon alles gesagt. Das war das Wichtigste. Wir haben uns auf Hip-Hop Open besonders gefreut. Ist natürlich nicht das einzige Festival, das wir diesen Sommer spielen, aber irgendwo schon das Wichtigste für uns, weil es unsere eigene Stadt ist. Und da kann man sich schwerer locker machen, als wenn man auswärts spielt, weil man weiß, hier sind alle Leute, die einen kennen, die ganze Familie, Freunde, die ganze Clique, alle sind da. Und da will man halt besonders gut sein. Aber es hat gut funktioniert und von daher sind wir jetzt dementsprechend gut gelaunt und entspannt und relaxed.
Ja, das hat man schon gleich gehört, ne? Für Massive Töne ist das halt schon ein sehr wichtiges Festival, weil es halt zu Hause stattfindet und zu Hause ist zwar geil, aber kann halt eben auch schon ganz schön Druck sein.
Na klar, wenn man gefühlt die Hälfte des Publikums privat kennt.
Ja, und vor allem, es ist halt auch insofern Heimspiel, dass sie halt auch irgendwo Mitveranstalter waren, gerade Chovy als 0711-Macher. Und für die damals noch nächste Generation der Rapper, da war es eben dann auch nochmal was ganz anderes.
Also, macht mal Lärm, Stuttgart, mein Name ist Materia.
Ja, ja, deine Mutter!
Und jetzt kommt, spring mit uns! Stuttgart!
Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah! Komm an und ready, ready.
Materia zum Beispiel. Er war damals noch nicht der große Festival-Headliner, stand noch ganz am Anfang. Und seine Erinnerung ans Hip-Hop Open ist, oh, ich finde schon sehr schön, weil es ist so zwischen Nachwuchsromantik und komplett falscher Festivalerwartung.
Ich meine, klar, es gab Hip-Hop Open, da habe ich irgendwie Open Act gespielt um 10.20 Uhr. Wir sind damit mit Zelten, ich habe keine Gage bekommen, irgendwie 300 Euro sind da mit Zelten hingefahren, weil wir dachten, das wäre ein Festival und sind so morgens aufgewacht und standen so Nightliner-Busse um uns rum und wir waren die Einzigen, die ein Zelt aufgebaut haben.
Weil wir dachten, es wäre ein Festival. Es war ja ein Festival, aber es war halt ein eintägiges Festival. Also man hat da halt nicht gecampt, wie man es sonst eben kennt. Ja, aber ich finde dieses Bild so zwischen Nightliner-Bussen und die dann in ihrem kleinen Zelt, das ist schon lustig.
Das hätte ich gern gesehen. Ne? Was ich immer geil fand, auch beim Hip-Hop Open, dass es eben mitten in der Stadt ist. Ne? Das ist ganz anders als bei anderen Festivals, die man so kennt. Die sind dann auf einem Flugplatz oder auf einer Rennstrecke. Irgendwo am Arsch der Welt. Und Stichwort ein Tagesfestival. Ne? Da müssen manche Bands halt auch ein bisschen früher spielen. Selbst wenn sie eigentlich eine große Band sind und bei einem anderen Festival irgendwie 18, 19 Uhr spielen, ist es da halt vielleicht 15 Uhr, weil es eben nur diesen einen Tag gibt. Und das habe ich eben immer wieder gehört, ne? Dass da einzelne Künstler sagen, wisst, ich spiele um 15 Uhr, aber ich glaube, es hat dann doch letztendlich gepasst, ne?
Ja, wobei es uns Fans ja eigentlich schon immer irgendwie wurscht war, ne? Da hat man sich nicht so große Gedanken gemacht um irgendeine Line-Up-Politik oder wer spielt wann, sondern da ging es einfach um Party, Sonne, Musik, Feiern, vielleicht auch um Liebe. Ich habe noch eine schöne Perle im Archiv gefunden. Ein Hip-Hop-Open-Interview aus dem Jahr 2001, also gerade wo ich angefangen habe bei Das Ding vom SWR im Radio, da durfte ich Gewinnerin Alexandra aus Kirchheim interviewen. Die hat damals im Das Ding-Chat Karten gewonnen.
Ich freue mich, weil es einfach geil wird, weil Party ist, ja, Wetter ist geil und ich hatte zwar gestern schon Party gehabt, aber heute wird's auch geil, weil ich einen Freund suche, deswegen.
Ah, also, wenn irgendjemand unsere Gewinnerin Alexandra kennenlernen will, bitte bei Das Ding melden. Und auf wen freust du dich denn am meisten heute?
Massive Töne. Blumentopf und Skills en masse.
Warum genau die alle?
Die kenne ich am besten. Und die sind einfach geil.
Ja, so einfach kann es manchmal sein. Ja, vielleicht hat es ja damals einen Freund gefunden. Vielleicht sind die ja irgendwie mittlerweile verheiratet, haben Kinder, was weiß ich was irgendwie. Also wenn Alexandra aus Kirchheim hier gerade zuhört, ne, müsste jetzt wahrscheinlich so Anfang, Mitte 40 sein oder so, schätze ich jetzt mal, aber man redet ja nicht über das Alter bei Frauen, dann melde dich bitte, musst dein Alter auch nicht nennen. Versprochen, wir behandeln das komplett diskret. Auch sonst, wenn ihr Alexandra kennt vielleicht und wisst, was daraus geworden ist, 0711@swr3.de.
Das gilt natürlich grundsätzlich, ne, wenn ihr noch geile Stories zum Hip-Hop Open oder zu 0711 allgemein habt. oder auch, wenn ihr Kritik und Feedback habt.
Ja, Kritik wird halt gelöscht, ne?
Natürlich.
Nee, Spaß. Aber wir sind auf eure Hip-Hop-Open-Highlights auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Kannst du dich noch an so ein persönliches Highlight beim Hip-Hop-Open erinnern?
Ja, Snoop Dogg beim Hip-Hop-Open fand ich schon geil. Mm. Der war gut drauf an dem Abend, fand ich. LL Cool J fand ich gut. Das war auch so ein Highlight. Samy Deluxe, immer weit vorne. Und Savage habe ich auch immer gern gesehen. Und da ging es mir auch so wie vielen Rappern. Ich weiß noch, Sido habe ich mal interviewt auf dem Hip-Hop Open, der meinte, ja, Interview, jetzt alles cool und so, aber eigentlich würde ich gerade lieber gerne Savage sehen, und bei Max Herre in einem anderen Jahr war es genauso.
Das war immer die schlimmste Situation, wenn du selber gerade ein Interview geführt hast und du wolltest selber irgendwie gerade eigentlich lieber vor der Bühne stehen und mitmachen im Publikum, und noch schlimmer war es, wenn die Künstler dir einfach zu verstehen gegeben haben, hey, mich kotzt es gerade an, hier ein Interview zu
Voll.
Geben.
Voll, ich habe es auch verstanden.
Ich will feiern.
Ne?
Ja, aber ist schon so. Also ich glaube, ich habe jedes Hip-Hop Open mitgemacht, eigentlich, wenn ich so nochmal drüber nachdenke, außer das eine, das in Mannheim stattgefunden hat, da kommen wir nachher dazu. Ansonsten muss ich sagen, wenn ich mich so selbst daran zurückerinnere, mein Highlight war schon irgendwie alles, was mit Wu-Tang Clan zu tun gehabt hat, weil ich es schon krass fand, die mal zu sehen und vor allem RZA auch mal live zu treffen. Das war schon krass. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands.
Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin Land. Die waren ja auch mehrfach da, RZA Solo 2003, der Wu-Tang Clan dann 2007 und 2013 nochmal.
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, RZA, der hat mir damals im Interview schon erzählt, dass er in Stuttgart echt viel Spaß hatte, dass der Auftritt ihm gut gefallen hat, das Publikum gut abgegangen ist und dass die Hip-Hop-Open-Besucher eben mindestens genauso gut abgehen können wie die Fans in Amerika oder sonst wo auf der Welt, weil man eben auch diese eine gemeinsame Liebe hat, Hip-Hop.
When you love Hip-Hop, no matter where you at around the world, you get the same response. You know what I mean? If you're a good Hip-Hop-Performer, no matter where you go around the world, you'll be able to give the crowd what they need and give them that excitement and that adrenaline that they expect, you know what I mean? And that's what Hip-Hop is about. It's that vibe, it's that feeling, you know what I mean?
Ja, ich find's so geil, wie er die Worte ausspuckt, wenn er redet. Dann merkt man sofort, das ist ein Rapper.
Ja, klingt wie wenn er rappt, ne?
Ja, voll krass, ja. Aber er hat's gerade schön gesagt, ne? Das ist die große Hip-Hop-Open-Idee in einem Satz. Wenn Hip-Hop funktioniert, funktioniert er überall. Egal, ob in New York, L.A. oder in Stuttgart, Bad Cannstatt.
Ja, und RZA, der hat auch sehr gut und genau beobachtet, wie sich der deutsche Rap in der Zeit entwickelt hat.
Yeah, the German rap scene really has come a long way, in my opinion. I was in Germany maybe in 1994, and the hip-hop scene wasn't, the artists didn't have the rhythm yet, they didn't have the flow, you know what I mean? They haven't developed their own flow. And then when I came back in 1997, 1998, the flow had got better. But mostly the female flow is better. The German female artists, I heard some of their work and it sounded better than some of the male artists. But then when I came back in the year 2000, it was over. The male artists had developed their flow, their pronunciation, their rhythm.
Was er da alles sagt, ne? Abgefahren. Er hat ziemlich gut hingehört. 1994 hatten die Deutschen keinen Rhythmus beim Rappen, sagt er. 97, 98 war es schon besser, aber die Frauen, die er damals sich so auf Deutsch angehört hat, die haben oft besser gerappt als einige ihrer männlichen Kollegen, sagt er. Und 2000 wiederum waren dann die Männer wieder voll am Start.
Da hat einer die deutsche Rap-Szene ganz schön gut studiert, der gute RZA.
Voll.
Der kannte sogar ein paar Namen, ne?
Kids like Kool Savas, you know what I mean? Afro-Robin and Stay Cool in them. Then, of course, you got, you know, other ones coming up, Echo, you know what I mean? All these different artists is coming up and they developing their style and their pronunciation. So I think German hip-hop has come a long way. So I want to give a shout out and respect to all the German MCs. Keep doing what you're doing. Try to come from your heart and not for the charts. You know what I mean?
Ja, nicht schlecht. Kool Savas, Echo, Afrop, Seku von den FK Allstars. Da hat er sehr gut aufgepasst.
Und er hat wieder was Schönes gesagt. From your heart and not for the charts. Ist eine gute Aussage, ne? So ein bisschen auch das Motto unserer Folge, oder?
Ja, eigentlich hat RZA unsere Folgentitel geschrieben. Aber stimmt ja schon, was er sagt, ne? Also er hat ja auch nicht umsonst den Spitznamen Mastermind beim Wu-Tang Clan schon immer gehabt.
Das stimmt schon. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand die Auftritte vom Wu-Tang Clan manchmal nicht so geil. Da wurde viel durcheinander geschrien, finde ich. Die Qualität vom Sound war teilweise Katastrophe. Ich hatte den Eindruck manchmal, da wurde irgendwie ein Kassettenrekorder angeschlossen, aber so einer aus den 80ern. Also Ich bin da ehrlich gesagt auch schon ein, zweimal vorher gegangen.
Felix disst einfach den kompletten Wu-Tang-Clan bei uns im Podcast.
Musik und so ist ja alles geil und es soll auch schon gute Auftritte gegeben haben. Ich war teilweise jetzt nicht so begeistert.
Ja, und vor allem gab es auch immer irgendwie Probleme, wenn der Wu-Tang Clan am Start war. Jan Delay kann sich auch noch gut erinnern, als sie mal mit der gesamten Band, mit Disco Number One, richtig Stress mit denen hatten.
Da waren wir Headliner und die haben es alles nicht gebacken gekriegt, natürlich, wie immer. Also nicht alle, sondern die drei, die vom Wu-Tang da waren, oder die vier. Und dann haben sie uns gebeten, könnt ihr bitte, und ich so, ja gut, geil. Dann sind jetzt Wu-Tang Headliner, weil sie zu spät kommen. Richtig geil, danke. Das war dann, glaube ich, so 2000, weiß ich auch nicht, später.
Viel später, 2007 war es. Jan Delay und seine Disco Number One sollten also Headliner sein, aber weil der Wu-Tang Clan es zeitlich nicht geschafft hat, wurden sie kurzerhand nach vorne verschoben und Wu-Tang Clan waren dann Headliner und Jan Delay musste plötzlich bei Tageslicht spielen.
Ja, und das, obwohl die ganze Show auf Abend und eben auf Dunkelheit und alles eingestellt hatten.
Yep.
Stimmt, genau, deshalb nämlich noch viel schlimmer. Man ist Headliner, bringt eine geile Lightshow mit und dann kommen die Wichser zu spät, man muss früher spielen und im Hellen. So, das ist für mich sowieso auf Festivals. Ich habe immer, ab 2000 als Bedingung gesagt, wenn wir irgendwo, wenn eine Anfrage kam, wir spielen nur im Dunkeln. Also egal, auch ob Beginner oder Jan Delay. So, weil ich habe keinen Bock, im Hellen zu spielen. Und dann muss man diesen Typen den Gefallen tun und steht dann selber im Hellen. Ja, genau.
Boah, ich liebe Jan Delay, der ist so witzig. Und er sagt halt auch, wenn ihm was nicht passt. Und das kann ich jetzt mal wirklich nachvollziehen. Ich war damals auch da beim Konzert. Und ich weiß, dass es so ein geiler Running Gag von Jan Delay war. Ja, die Lightshow sieht ja auch bei Tageslicht geil aus. Und gleich kommt ja noch Inspektor Deck.
Ja, ich erinnere mich dran. Es ist sogar lustigerweise in der Wu-Tang-Doku habe ich das auch gesehen, den Gig und uns. Und dann sind in Eva Ries Fotobuch, in ihrem Wu-Tang-Buch sind auch so Fotos.
So, jetzt aber genug vom Wu-Tang-Clan. Gehen wir mal zum allerersten internationalen Headliner auf dem Hip-Hop Open ever. LL Cool J 2001. Blink, blink, that's the sound of the man who came to murder shit. Blink, blink, that's the sound of the man who came to murder shit. Da war ich auch da und fand es geil. Und lustig war, er hat immer wieder Polar-Alarm gerufen, weil er das bei Stefan Raab gehört hatte.
Ja, war ich auch da. Krasses Festival damals. Auch geile Location unterm Fernsehturm.
Ja, ja, total.
Mit dieser geilen Kulisse im Stadion, wo sonst die Stuttgarter Kickers spielen. Und eigentlich gut, dass es so stattgefunden hat, weil es wäre ja fast komplett in die Hose gegangen.
Als LL Cool J gespielt hat, hätten wir fast zwangsevakuieren müssen in Degerloch, weil so ein Sturm auf uns zugerast ist. Dann gab es eine Warnmeldung von dem Stuttgarter Flughafen und dann kam die Feuerwehr und dann war eine große Diskussionsrunde, ob das Festival abgesagt wird, was für uns einfach eine Katastrophe gewesen wäre. Wir hatten da auch keine entsprechende Versicherung und am Ende ist der Sturm Gott sei Dank so an uns vorbeigezogen und wir haben dann das Festival zu Ende spielen lassen und LL Cool J ist dann irgendwann als Hauptact auf die Bühne und es hätte es nicht besser inszenieren können, als der dann auf die Bühne kam mit so einem großen Stuttgart-Trikot, wo vorne Stuttgart drauf stand, ist der so auf die Bühne und hat sich dann so Jesus von Benstown-mäßig mit ausgestreckten Armen hingestellt und hinter ihm so gingen so Blitze in Wolken runter und so. Das war echt geil. Don't call it a comeback.
Und auch da gibt es ein altes Interview, den durfte ich damals interviewen. Ich war gerade 16 Jahre alt auf dem Hip Hop Open und der war schon richtig begeistert, LL Cool J vom Festival.
Yeah, I had a good time. I thought that the crowd was real loving, you know what I'm saying? They showed a lot of love and a lot of spirit because the show is all about the audience. I mean, if the audience comes to party, then that makes your job that much more enjoyable. They came to party, they came to have a good time. I'm satisfied, yes. They stayed energetic from beginning to end. They weren't too cool to have fun, you know? They just had fun and I thought that was great.
Geil, LL Cool J ist auch so einer, der die Worte so ausspuckt.
Ja, war aber tatsächlich kein Rap-Song, sondern nur in Anführungsstrichen eine Interviewantwort. Aber wir haben ihn gut zum Schwaben-Fan gemacht, den LL Cool J.
Das ist super.
Ja, das ist auf jeden Fall super, weil er selbst gesagt hat, dass wir Schwaben eben nicht zu cool waren oder sind, sage ich jetzt mal, um eben Spaß zu haben und das auch zu zeigen. Also der hatte auf jeden Fall eine gute Zeit bei uns. Und muss man schon sagen, 0711 hat da echt einen guten Job gemacht.
Und 0711, das waren eben damals schon nicht nur Strachi und Schovi. Da hatten einige ihren Anteil. Ganz wichtig war auch Linda. Sie hat damals bei 0711 gearbeitet, als alles anfing.
Ja, die kenne ich auch noch aus meiner ganz anfänglichen Zeit, wo ich ein bisschen was mit denen zu tun hatte. Die war echt immer mega. Die hat super viel im Hintergrund geregelt und gemanagt und Schovi und Strachi immer irgendwie den Rücken freigehalten. Also ganz, ganz wichtige Person für 0711. Und die beschreibt eben das mit der Gründung des Hip-Hop Opens auch nochmal sehr gut. Das war nämlich nicht einfach nur, ja, wir haben jetzt einen Masterplan und machen jetzt ein Festival, sondern das war eher, ja, wir machen einfach, egal wie.
Wie halt eigentlich so vieles ja schon so bei 0711 immer so, hey, wir stampfen das jetzt selber kurz aus dem Boden und wir machen es erstmal selber, war Hip-Hop Open, ist Hip-Hop Open eigentlich auch genau so zustande gekommen. Ne? So, hey, jetzt haben wir hier einen Club, 0711 Club gab es schon. Klar, die Jungs gehen durch die Decke, Konzerte sind ausverkauft, eine Tournee nach der anderen. Das fliegt alles. Jetzt machen wir unser erstes Festival. Deutschland braucht ein Hip-Hop-Festival. Dann machen wir halt einfach mal kurz selber ein Festival.
Ja, klingt so einfach, wenn sie das sagt, ne? Machen wir mal eben dieses Riesenfestival. Dabei war es natürlich brutal viel Arbeit.
Ja, und das Krasse ist ja, wie viel Arbeit hinter so einem Festival steckt. Das nimmst du als Festivalbesucher ja eigentlich gar nicht wahr, ne?
Das eine ist ja das intensive Arbeiten, weil man war ja mittendrin und man musste ja alles organisieren und man musste wirklich, also gerade beim Hip-Hop Open, ich weiß gar nicht, so ein, zwei Wochen Produktionsphase oder eine Woche war eine intensive Produktionsphase, ja, die Bühne wird aufgebaut, dann muss, ja, es müssen tausende Details irgendwie geklärt werden. Und das war so eine Woche, wo man halt nicht mal geschlafen hat und vielleicht sich irgendwo in einen Container irgendwo hingelegt hat und zwei Stunden noch kurz die Augen zugemacht hat. Und heute denke ich, oh shit, mein Gott. Das ist krass eigentlich, dass wir so einfach das erste Festival so zu der Zeit überhaupt irgendwie organisiert haben. Und das wird einem halt jetzt bewusst. Das kann man gar nicht eigentlich erklären, ne? So, das wird jetzt einem bewusst, was das so eigentlich für eine krasse Bedeutung das hatte.
Und was für Opfer man bringen musste, ne? Woche nicht schlafen, Container, tausend Details. Und das Krasse ist ja, am Ende ist dann alles an einem Tag vorbei.
Total. Und es war auch jedes Jahr Risiko. Und zwar sehr viel Risiko.
Ich war immer mega gestresst und ganz besonders hatte ich immer, wenn Hip-Hop Open war, kamen schon fast immer so Existenzängste mit, weil du wirklich wusstest, okay, wir sind jetzt vielleicht noch nicht, also wir können vielleicht jetzt hier richtig in die Miesen noch fahren. Hey, wie wird das Wetter sein? Wir brauchen jetzt noch so und so viel tausend Tickets, um irgendwie gut rauszukommen. Wenn jetzt die Wettervorhersage langsam scheiße ist und dann bricht dir irgendwie der Vorverkauf ein langsam oder anstatt sich zu beschleunigen, geht er runter und ey, schaffen wir dann unseren Break überhaupt? Und da hattest du halt immer, Hip-Hop Open war echt immer auch anstrengend, aber es war am Ende, wenn es dann fertig war und sich alle in den Armen lagen und einfach es dunkel wurde und der letzte Act spielt und Licht und whatever, dann war es auch schon immer was Spezielles.
Ja, hat Jan Delay nicht erlebt 2007, wenn es dunkel wurde.
Nee, der musste Mellen spielen. Ja,
wollen wir nicht drauf rumreiten,
nein,
sorry.
Nein, wir kippen jetzt nicht noch mehr Salz in die Wunden von Jan Delay.
Aber sprechen wir wieder über die echten Probleme, denn es war ja auch nicht alles gut rund ums Hip-Hop Open. Insbesondere das Thema Wirtschaftlichkeit hat Strachi ja schon angesprochen gehabt und das wurde mit den steigenden finanziellen Forderungen der Rapper auch nicht besser.
Dann sind halt irgendwann die ganzen Gagen auch echt explodiert von vielen der, besonders von den Ami-Künstlern und die standen dann halt überhaupt nicht mehr in Relation zu dem, was die tatsächlich vielleicht die an Karten verkauft haben. Gleichzeitig war es aber so, dass du das natürlich deinen Fans nicht erklären kannst. Ja, die fragen immer, okay, warum spielt nicht Eminem, warum spielt nicht Dr. Dre, warum spielt nicht Outkast und was weiß ich. Aber ja, warum spielt nicht Eminem? Weil der halt damals einfach schon damals eine halbe Million gekostet hätte. Das wäre heute ein Joke. Damals, also ein Joke für den, was der jetzt kriegen würde, wenn du den heute buchen wollen würdest.
Was würde er kriegen? Was glaubst du?
Kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall einen siebenstelligen, guten siebenstelligen Betrag. denke ich schon, also wenn er auf irgendwelchen Festivals spielt.
Siebenstellig, also über 1 Million Euro, das ist schon krank, oder? Aber auch diese 500.000, die wäre damals einfach quasi unbezahlbar gewesen.
Und trotzdem haben nur 7-11 Gas gegeben mit LL Cool J, RZA, Snoop Dogg.
Snoop Dogg bringt uns zu einer der absurdesten Polizeigeschichten dieses Festivals.
Ich weiß noch, wie die Polizisten dann irgendwie bei Snoop Dogg unbedingt auf die Bühne wollten, weil der so Plastik-Hanfpflanzen irgendwie als irgendwie so für sein Bühnensetup irgendwie hingestellt hatte. Und dann stand da der Arvin, so ein Security-Mann von uns. Und der hat die dann so weggeblockt und so, dass die da nicht hoch durften. Das wäre eh ein Joke gewesen, weil es war eine Plastikpflanzen, aber es war halt so. Und dann sind natürlich 1000 Sachen passiert auf dem Festival.
Was hat Strachi da gesagt? Polizisten wollten bei Snoop Dogg wegen Plastikhanfpflanzen auf die Bühne?
Das ist auch so ein Fact, den man erstmal auf sich wirken lassen muss, oder?
Voll.
Smoke weed every day.
Ja, man muss schon sagen, die Stuttgarter Polizei, die hat damals nicht unbedingt Fans dazu gewonnen.
Und das ist auch ein Grund, sagt 0711, weshalb das Hip-Hop Open sogar 2009 mal kurz für ein Jahr aus Stuttgart weggezogen ist, und zwar nach Mannheim. 2010 und 2011 hat es dann gar nicht stattgefunden.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast.
Ja, und genau dieses KRS-One-Sample, was wir gerade eben gehört haben, das wurde aus Protest schon oft genug rausgeholt auf der Bühne beim Hip-Hop Open. Das ist schon noch so eine Sache, wo ich mich auch noch gut dran erinnere.
Ich auch. Es gab auf dem Festivalgelände wirklich viele Polizeikontrollen. Es wurden Besucher durchsucht und am Ende dann sogar festgenommen.
Ja, das ist tatsächlich was mir echt noch im Gedächtnis ist. Also du musst dir halt echt überlegen, da standen halt Kids, ja, die waren halt, weiß nicht, 14, 15, 16 Jahre alt, in Handschellen am Zaun, ja, weil die ja irgendwas zum Rauchen dabei hatten. Klar, das ist illegal oder war illegal, so muss man es ja vielleicht eher sagen heutzutage. Und die waren zu jung und whatever, aber die wurden abgeführt wie so richtig krasse, schlimme Schwerverbrecher. Also das fand ich echt einfach super hart.
Strachi hat uns erzählt, wie er die Stimmung damals wahrgenommen hat.
Ich sage ja überhaupt nicht, dass das nicht dazugehört, dass du, wenn jetzt jemand danach davon wegfährt oder so, sorry, dann musst du dich einfach an die Straßenverkehrsregeln halten, und wenn du das nicht kannst, geschieht es dir auch nicht besser. Also da habe ich ja überhaupt kein Problem damit, aber auf dem Gelände so übertrieben, boah, das war halt einfach ätzend. Aber egal, du merkst, ihr merkt, es war so ein bisschen emotional immer noch, aber es war ja immer friedlich. Und wir hatten jetzt nie, gut, hinter der Bühne gab es mal den Vorfall mit Sido und Azad, aber ansonsten war es alles in allem, war es ja irgendwie ein sehr friedliches Festival, kann man sagen, und dann ist es ja, ja, dann lass die Kids doch Kids sein und alles gut.
Und nochmal von uns, ne? Es geht nicht darum zu sagen, die Polizei darf niemanden kontrollieren.
Nein, Strache hat ja selbst gesagt, also wenn jetzt jemand nach dem Festival betrunken oder bekifft oder was weiß ich was, Auto fährt zum Beispiel, ne, dann ist Kontrolle natürlich richtig und auch sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das Problem war eher so dieses Gefühl, ne, warum so viel, warum so gegen die Kultur und ja, am Ende auch warum auf dem Festivalgelände.
Und Strache hat auch gerade kurz schon Sido und Azad angesprochen. Die berühmte Schlägerei, ne, 2004, über die müssen wir auch noch sprechen.
Meine Damen und Herren, aus Berlin, hier ist Sido!
Ich bin jetzt ein Goldjunge, mit Goldplatten, Goldmotto, Goldschwanz und Goldzunge. Ich bin so krank, dass du glaubst, du wirst verrückt. Das war längst doch nicht alles, wünsch mir Glück, ich bin zurück. Ich bin zurück. Weißt du noch, auf dem Hip-Hop Open diese Vögel? Die Ein-Mann-Armee hat mich mit 8 Mann vermöbelt. Doch nun ist er Game Over, er hat eingesehen. Wenn man nichts kann, sollte man nicht am Zeiger drehen.
2004 findet das Hip-Hop Open einmalig an 2 Tagen statt. Und nach Sidos Auftritt gibt's Backstage ziemlichen Beef zwischen Sido und Azad. Sido soll nämlich Azads Mutter auf der Bühne beleidigt haben. Azad hat Sido dann geschlagen. Der geplante Azad-Auftritt für den nächsten Tag wurde dann vom Veranstalter abgesagt.
Ja, die Geschichte gehört bis heute zu den bekanntesten Hip-Hop-Open-Stories, ne? Auch weil sie perfekt in diese aufgeladene Zeit damals passt.
Azad und Sido haben sich zwischenzeitlich wieder versöhnt. Zuerst hat Azad sich mit Agro-Berlin-Chef Spekta wieder vertragen und dann ist schließlich auch Sido auf Azad zugekommen. Das hat Azad uns selbst mal in einem Interview erzählt.
Und dann hat daraufhin Sido mich irgendwann sehr nett angeschrieben in der SMS und hat gesagt, hey, du hast dich auch mit Spekta vertragen. Wie sieht's denn aus? Hättest du nicht Lust, dass wir auch mal einen Song zusammen machen, etc.? Hab ihm zurückgeschrieben, danke, ist mir eine Ehre, dass du fragst, auch dass du so nett bist und halt, wie gesagt, dass du auf mich zukommst. Und dann hat man sich, habe ich aber gesagt, habe wie gesagt, man muss sich erstmal treffen und gucken, ob die menschliche Chemie da ist und ob man sich verstehen kann. Hab mit meiner Mutter gesprochen, sie gefragt, ob das für sie in Ordnung ist. Sie hat das befürwortet, hat gesagt, es ist auf jeden Fall besser, sich zu vertragen und ist auch genug Zeit vergangen und man sollte auf jeden Fall Größe zeigen und so. Das habe ich dann auch befolgt und hab ihn dann kennengelernt und als sehr, sehr netten, sehr ruhigen, gechillten Typen auch kennengelernt und darauf bin ich auf jeden Fall klargekommen und habe dann gesagt, gut, lass das machen.
Ja, aber erst muss die Mama ihr okay geben, ne? Also erstmal eskaliert es wegen der Mutter Beleidigung und später muss sie dann sagen, okay, ich gebe meinen Segen, ihr könnt euch versöhnen.
Ja, Rap kann manchmal sehr hart sein, aber am Ende entscheidet doch Mama.
Und damit wird aus einer Backstage-Schlägerei sogar noch ein geiler gemeinsamer Song.
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ein paar Aufbau, dann hab ich das erledigt. Denn der Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Und damit hatten wir dann noch eine weitere schöne Hip-Hop-Open-Geschichte mehr.
Aber auch beim Hip-Hop-Open kommt irgendwann der Punkt, an dem so ein großes Ding endgültig zu schwer zu stemmen ist. 2015 ist vorerst Schluss.
Es war auf jeden Fall schon emotional, wenn du nach so vielen Jahren dann, also wir haben 2000 das erste gemacht, 15 dann das letzte und das war dann schon emotional natürlich auch, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht so krass vermisst, weil, wie gesagt, es war dann, es fällt dir schon so eine Last von den Schultern und es ist halt jeden Sommer das Gleiche gewesen, dass du einfach unfassbare, immer diesen Druck hast und läuft es und läuft es nicht. Und das war eigentlich immer so der unentspannteste Teil des Jahres, sage ich mal.
2023 hat man es ja dann nochmal versucht, muss aber ehrlich sagen, hatte für mich jetzt auch nicht so wirklich den Vibe von damals. Und es gab auch viel Kritik an diesem in Anführungsstrichen neuen Hip-Hop-Open. Ja, und deshalb hat man es ja dann auch bei diesem einen Versuch belassen.
Darüber sprechen wir aber in der letzten Folge dieses Podcasts.
Davor gibt es noch eine weitere Folge, die vorletzte und nächste Folge. Und da ziehen auch schon ein paar dunkle Wolken über 0711 auf.
Es geht nochmal um Berlin. Die deutsche Hauptstadt wird endgültig zur Hip-Hop-Hauptstadt und Agro-Berlin ist voll da.
Du in deinem Einfamilienhaus lass mich auf, weil du denkst, du hast alles, was du brauchst. Doch im MV scheint mir die Sonne aus dem Arsch. In meinem Blog weiß es jeder, wir sind Stars.
Stuttgart, eben noch eine Hip-Hop-Hauptstadt, wirkt plötzlich nicht mehr wie die Zukunft, sondern für manche wie alte Schule.
Und ausgerechnet in dieser Phase bekommt 0711 auch noch ein Problem, das überhaupt nichts mit Rap zu tun hat, aber trotzdem irgendwie fast alles kaputt gemacht hätte. Ein Buchhalter.
Ja, ein ehrenloser Buchhalter.
Es war, glaube ich, das dunkelste Kapitel der Geschichte von 0711. Und das hat ganz viele in Mitleidenschaft gezogen, auch massive Töne und der Schaden war sehr, 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 sehr groß.
Wie 0711 fast zerlegt wird, Stuttgart generell den Glanz verliert und Berlin übernimmt, das hört ihr in Folge 5.
Wenn ihr selbst Geschichten zu Stuttgart, dem Hip-Hop Open oder 0711 habt, dann schreibt uns.
0711@swr3.de.
Das war Mutterstadt 0711, Hip-Hop-Hauptstadt Stuttgart. Ein ARD-Podcast produziert von SWR3. Die Hosts und Autoren sind Felix Leibelt und Alexander Sandy Franke. Produktion und Sounddesign von Jens Baumgart. Redaktion und Distribution Jo Bischofberger und Sandra Herbsthofer. Schnitt Jens Baumgart, Michael Wagner und Larissa da Silva Matheis. Doku-Team Steffen König, Jonas Keinert. Sprecherin im In- und Outro Daniela Hilb. Aufnahmeleitung Alina Heikle. Projektleitung Marc Bürkle.
Und wir haben noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Khatar Legacy. Das ist ein 1Live-Talk-Podcast, der sich die Frage stellt, was bleibt eigentlich von Xatar? Ein Jahr nach dem plötzlichen Tod der Rap-Legende begeben sich die Hosts auf eine Reise durch das Leben und Wirken von Xatar. In 6 Folgen sprechen sie gemeinsam mit Gästen, Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern über den Einfluss und das Vermächtnis eines Mannes, der Deutschrap nachhaltig verändert hat. Den 1Live-Podcast gibt's unter anderem in ARD Sounds. Hört unbedingt rein, den Link findet ihr in den Shownotes.